Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und wir beginnen mit einem fast unerträglichen Kriminalfall. Mindestens 15 Menschen soll ein Mediziner aus Berlin getötet haben. Es könnten aber auch noch Dutzende weitere Opfer geben. Der Palliativarzt soll ihnen heimtückisch Präparate verabreicht haben, die zum Atemstillstand führten. Es ist womöglich eine der größten Mordserien der deutschen Nachkriegsgeschichte. Jetzt steht der Mann in Berlin vor Gericht und RBB24-Gerichtsreporter Ulf Morling war bei Prozess auf Takt dabei.
Das jüngste Opfer des angeklagten Arztes soll eine 25-jährige Krebspatientin gewesen sein, das älteste eine 87-jährige. Sie gehören zu den insgesamt 15 Patienten und Patientinnen, die der 40-jährige Palliativarzt Johannes M. in knapp 3 Jahren durch das Injizieren von Medikamenten ermordet haben soll. Es soll bei einem Hausbesuch von ihm als angestellter Palliativarzt einer Berliner Pflegeeinrichtung geschehen sein. Manchmal soll der Palliativmediziner zur Verschleierung der Taten in 5 Fällen die Wohnung des Opfers in Brand gesteckt haben, Gerichtssprecherin Inga Wahlen.
In all diesen Fällen habe er die Menschen in deren Wohnungen aufgesucht, teilweise unter Vortäuschung einer ärztlichen Behandlung. In den Wohnungen habe er den Menschen zunächst ein Narkosemittel verabreicht und später dann ein weiteres Medikament, was unmittelbar zum Atemstillstand und dann schließlich zum Tod der Patienten geführt habe.
Das Mordverfahren gegen Johannes M. war von seiner Vorgesetzten in Gang gesetzt worden nach Informationen des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Sie habe den Umgang des angestellten Palliativarztes mit Medikamenten auffällig gefunden und nach den Bränden in den Wohnungen einiger Patienten und Patientinnen habe sie ihren Verdacht dem Berliner Landeskriminalamt mitgeteilt. Nach detaillierten Ermittlungen war der bis heute zu den vorgeworfenen Taten schweigende angeklagte Arzt Anfang August letzten Jahres am Flughafen festgenommen worden, als er aus dem Urlaub mit seiner Familie zurückkehrte. 13 Angehörige der mutmaßlichen Opfer treten im Prozess jetzt als Nebenkläger auf. Rechtsanwalt Markus Lehmann vertritt einen Sohn, dessen 72-jährige Mutter vom Angeklagten ermordet worden sein soll.
Das ist eben für unseren Mandanten auch dahingehend problematisch, dass er damit auch nicht abschließen kann und ihm ja auch bewusst ist, dass sich das wahrscheinlich noch einige Zeit hinziehen wird, das Verfahren.
96 einzelne Verfahren wegen eines Anfangsverdachts gegen den angeklagten Arzt ermittelte die Staatsanwaltschaft. Die meisten sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Professor Karl Beine ist Psychiater und forscht zu Tötungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Er sieht als wichtigste Voraussetzung, um Tötungen von Patienten zu verhindern.
Grundvoraussetzung ist die in qualitativer und quantitativer Hinsicht ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal.
81 Verfahren gegen Palliativarzt Johannes M. sind noch nicht abgeschlossen und könnten in eine weitere Anklage münden. Der Prozess ist bis Januar nächsten Jahres vorerst terminiert.
Ulf Molling war das über den Prozessauftakt gegen einen Palliativarzt aus Berlin. Er soll mehrere Patienten getötet haben. Zurzeit sind nicht alle Züge im Einsatz, wir bitten um Verständnis. So eine Dauerdurchsage in Berliner U-Bahnhöfen, Personalmangel, zu wenig Fahrer. Und trotzdem, die Zuverlässigkeit der BVG hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert, das teilte das Unternehmen mit. Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel weiß mehr.
5 Warnstreiks und 8 Tage Stillstand, so hart waren die letzten Tarifverhandlungen bei der BVG. Und heute zeigt sich das landeseigene Unternehmen regelrecht zufrieden mit dem ausverhandelten Tarifvertrag, denn die verbesserten Arbeitsbedingungen und der Lohnzuwachs zeigen offenbar Wirkung, sagt Personalvorständin Jenny Zeller-Grote.
Wir haben mehr Bewerbungen seit Tarifabschluss, deutlich mehr, insbesondere für den Fahrdienst. Wir haben dieses Jahr rund 800 Personale schon einstellen können, davon knapp 480, die wirklich im Fahrdienst begonnen haben. Und wir sehen es auch am Krankenstand, der ist wirklich deutlich gesunken, nicht nur saisonal, sondern in Summe.
Ein Grund, warum die Zuverlässigkeit im Vergleich zum Vorjahr besser geworden ist, laut Angaben der BVG. Vor allem die Busse fuhren im ersten Halbjahr 2025 demnach zu 99% nach Fahrplan. Bei der Tram lag die Zuverlässigkeit bei 97,3% und bei der U-Bahn bei 93,6%, so BVG-Chef Henrik Falk.
Wir sind richtig unterwegs, müssen aber noch einiges tun, um wirklich zu 99%, das ist ja das Ziel, Zuverlässigkeit über alle drei Verkehrsträger für unsere Fahrgäste sicherstellen zu können.
Und dafür setzt Falk weiter auf den Kurs, das Angebot erstmal zu stabilisieren, statt es weiter auszubauen, etwa mit kürzeren Takten oder mehr Verbindungen. Und zwar voraussichtlich noch die nächsten 2 Jahre. Spürbare Verbesserungen soll es anderswo geben, etwa bei den Fahrgastinformationen bei Verspätungen.
Wenn der Zug mal nicht kommen sollte, werden Sie merken, dass wir hier was getan haben, indem Sie nämlich eine Live-Ansage bekommen, wo Ihnen gesagt wird, also hier aus den und den Gründen, wenn etwas Größeres passiert, stehen wir da und da und Sie kriegen vielleicht auch noch eine Empfehlung, was Sie machen.
Zudem sollen mehr und mehr Echtzeitdaten in die Fahrgastinfos einfließen, bis hin zur Einführung der neuen ÖPNV-App Max im kommenden Jahr. Ein gemeinschaftliches Projekt mit der Stadt Hamburg.
Das heißt, Sie werden wirklich sehen beim Bus, wo ist der Bus auf der Straße und wann ist er an Ihrer Haltestelle. Ich glaube, daran sollten Sie uns messen.
Dazu kommen 140 neue U-Bahn-Wagen im Kleinprofil, die in diesem Jahr in den Betrieb gehen sollen, zuerst auf der U2. Und dann 236 weitere neue Wagen im Großprofil im kommenden Jahr. Zudem starte die BVG 2025 so viele Bauprojekte wie noch nie, sagt Falk. Eine neue U-Bahn-Werkstatt, 2 neue E-Bus-Betriebshöfe und 1 neuer Trambetriebshof. Außerdem soll der dringend benötigte Waisentunnel saniert werden, um die Betriebswerkstatt Friedrichsfelde und die Linie U5 wieder an das restliche Netz anzuschließen.
Es tut sich also viel bei der BVG, berichtet Sebastian Schöbel. Wann die Maßnahmen dann spürbar werden, das testen wir dann mal alle gemeinsam. Und saniert wird nicht nur bei der BVG, sondern bald auch die Fernbahnstrecke nach Hamburg. Das bedeutet Vollsperrung ab August für 9 Monate. Diese Vollsperrung ist auch eine Chance, nämlich für zahlreiche Bahnhöfe in der Region. Insgesamt 14 Bahnhöfe sollen gleich mitsaniert und teilweise zu sogenannten Zukunftsbahnhöfen werden. Was das bedeutet, hat sich unsere Reporterin Oda Tischewski erklären lassen, und zwar von der zuständigen Bahnhofsmanagerin Kirstin Kops.
Zukunftsbahnhöfe heißt, dass wir unsere Bahnhöfe modernisieren, dass wir Gestaltungskonzepte dort realisieren. Alle Zukunftsbahnhöfe werden barrierefrei sein. Sie werden ausgestattet mit neuen Ausstattungselementen, mit neuen Wetterschutzhäusern. Wir werden ein Gestaltungskonzept umsetzen, sodass alle Bahnhöfe auch sehr schön aussehen, dass man dort auch verweilen möchte.
Mehr Sicherheit, mehr Sauberkeit und rundherum mehr Aufenthaltsqualität. Das will die Deutsche Bahn mit der Offensive erreichen. Aber was kann geschafft werden in 9 Monaten? Adrian Bernhardt, Projektleiter der Zukunftsbahnhöfe, hat sich viel vorgenommen.
Wir wollen so ein Stück weit weg von diesen ganzen sterilen Gestaltungen, die wir heute haben. Also reine gefließte Personenunterführungen in Weiß mit einem grellen Licht hinzu. Einladenden Gestaltungen. Wir gehen mit unseren Wetterschutzhäusern in eine Volltransparenz, sodass sich die Reisenden dort auch sicher und wohlfühlen, weil sie den ganzen Bahnhof überblicken können. Wir haben eine höhere Barrierefreiheit, alleine schon in der digitalen Anzeige. Das bedeutet, wir haben eine bessere Reisendeinformation.
Informationen sind sicher nie falsch, aber stören dunkle Wartehäuschen, verdreckte Schutzdächer und großflächige Graffitis an der Lärmschutzwand tatsächlich? Die Fahrgäste selbst scheinen gemischte Gefühle gegenüber ihrem Bahnhof Albrechtshof zu haben. Braucht es aus ihrer Sicht einen neuen Anstrich?
Ganz sicher, denn dadurch, dass so viele Menschen jetzt dahin gezogen sind, ist der immer proppevoll und nicht schön und unbequem und nicht überdacht.
Das habe ich schon gesehen, natürlich, dass gesprüht wird. Aber das kennen wir ja in Berlin, deswegen fällt das wahrscheinlich gar nicht mehr so auf. Für mich ist das jetzt erstmal kein großes Problem, natürlich für die Bahn, es kostet Geld.
Und wenn die Bahn jetzt erst einmal so lange ausfällt, was dann?
Bus. In Berlin und Brandenburg beginnt die Zukunft demnächst am Bahnhof. In 10 Monaten hoffentlich. Jetzt aber kommt erstmal der Bus ab August, oder Tischewski berichtete. Noch ein Blick nach Brandenburg. Im sogenannten Speckgürtel rund um Berlin sind Wohnungen und Grundstücke teuer und weiter weg sind sie günstig. Diese Formel galt lange für den Wohnungs- und Grundstücksmarkt in der Mark. Doch so langsam gleichen sich die Verhältnisse und vor allem die Kaufpreise an. Das zeigt der neue Grundstücksmarktbericht, der heute in Potsdam vorgestellt wurde. Höchstpreise werden nicht mehr nur rund um Potsdam aufgerufen, wie Landespolitikreporterin Amelie Ernst nachlesen konnte.
968.000 Euro kostete im vergangenen Jahr ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit Grundstück in Kleinmachnow bei Potsdam. So viel wie in keiner anderen Brandenburger Gemeinde. Die Region südwestlich von Berlin bleibt besonders begehrt und teuer. Doch auch wer in der Nähe der Tesla-Fabrik ein Eigenheim erwerben möchte, muss inzwischen im Schnitt 366.000 Euro auf den Tisch legen. Und die durchschnittlich teuersten Eigentumswohnungen finden sich nicht mehr in Potsdam, sondern in Rangsdorf, also im Umfeld des Flughafens BER. Knapp 9.000 Euro kostete hier im vergangenen Jahr der Quadratmeter. Für Innenstaatssekretär Frank Stolper eine gute Entwicklung.
Ja, die Botschaft ist, dass wir das Land nicht mehr unterscheiden müssen nach einem sogenannten Speckgürtel und einem erweiterten Metropolenraum, sondern dass wir tatsächlich eine größere Vereinheitlichung der Landesflächen hier feststellen können. Heißt aber auch, dass Bürger für sich auch Regionen erschließen, die vor 10 oder 15 Jahren noch nicht so attraktiv waren.
Trotzdem bleiben Häuser und Wohnungen, vor allem im Brandenburger Süden, weiterhin deutlich günstiger. In den Kreisen Elbe-Elster und Spree-Neiße kostet der Quadratmeter Eigentumswohnung selten mehr als 2.000 Euro. Die günstigsten Grundstückspreise für ein Einfamilienhaus melden Welzow mit knapp 80.000 Euro und Hohenleipisch mit 94.000 Euro. Besonders viele Eigentumswohnungen wurden im vergangenen Jahr in Potsdam, aber auch in Cottbus, Brandenburg-Havel, Königs Wusterhausen und Bernau verkauft. Und noch eine Stadt sticht für Wilk Moss, den Vorsitzenden des oberen Gutachterausschusses, im Grundstücksmarktbericht heraus.
In Oranienburg war insbesondere die Steigerung durch den Verkauf von Eigentumswohnungen, der dort über dem normalen Maß lag, sodass es eben auf Platz 2 nach Potsdam war.
Entscheidend dafür, ob sich die Nachfrage der Immobilieninteressenten weiter auf ganz Brandenburg ausdehnt, ist die Verkehrsanbindung. Da, wo die funktioniere, könnten Verkäufer auch höhere Preise erzielen.
Lage, Lage, Lage. Dieses Immobiliengesetz gilt eben auch in Brandenburg und auch mit Blick erst recht auf die Verkehrsanbindung, berichtete Amelie Ernst aus Potsdam. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.